Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcast. Heute dürfen Sie Dr. Matthias Zezek und Miriam Steinfeld begrüßen. Wir sprechen heute über IT-Sicherheit für Beratende. Lieber Matti, warum ist IT-Sicherheit etwas Besonderes für Beratende oder was ist anders an der IT-Sicherheit für Beratende?
Ja, Beratende, das heißt die Berufe, die zu den sozusagen genannten klassischen Berufsgeheimnisträgern gehören, wie beispielsweise wir, ne, als Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen, aber auch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, sind, so zeigt es die Erfahrung, ein beliebtes Ziel von Cyberkriminellen, die eben Cyberangriffe auf Kanzleien und Büros und eben Beratungsunternehmen ausüben. Warum? Denn das hat verschiedene Gründe. Einmal wissen Kriminelle, sozusagen Berufskriminelle, auch, dass Beratende grundsätzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet sind von Gesetzes wegen. Und also ihren Mandanten gegenüber sozusagen absolute Vertraulichkeit über die anvertrauten Geheimnisse wahren müssen. Und deswegen häufig mit besonders sensiblen, personenbezogenen Daten, aber auch Geschäftsgeheimnissen hantieren. Also die verwahren sozusagen vertrauliche Informationen. Und das ist natürlich für einen Cyberkriminellen diese Information, okay, da sind vertrauliche Informationen, die kann ich entweder stehlen, ne, oder verschlüsseln durch einen Ransomware-Angriff beispielsweise und habe damit so einen Hebel oder einen stärkeren Hebel, als wenn ich jemanden hacke oder angreife, der meine Daten auch irgendwie speichert, aber die jetzt nicht ganz besonders geschützt sind. Das ist sozusagen diese besondere Pflicht des beratenden Berufs, auf Geheimnisse aufzupassen, triggert sozusagen Kriminelle. Auch wissen die, dass wenn es mal ein Leak gibt bei einem Beratenden, also zum Beispiel einem Steuerberater, der gehackt wird, ne, und die Daten dann veröffentlicht werden, zum Beispiel Steuerdaten, Einkommenssteuerbescheide oder Steuererklärungen, die ans Finanzamt geben sollen, die werden geleakt und landen dann irgendwo im Dark Web. Das kann natürlich für den betroffenen Steuerberater oder die Beraterin, für die Kanzlei. Welcher Mandant geht denn gern oder zu einem Steuerberater, bei dem bekannt wurde, oh, der nimmt es mit der IT-Sicherheit nicht so ernst. Da kommt ein Hacker leicht rein und am Ende finde ich meine Steuerdaten, die doch, das wissen wir glaube ich alle, sehr sensibel sind und die man jetzt nicht unbedingt irgendwo bei Facebook posten würde oder auf Social Media. Die landen dann irgendwie im Dark Web, werden veröffentlicht, verkauft, möchte man nicht. Das sind so die Gründe. Und dann ist, das ist, muss ich sagen, leider ein bisschen traurig, aber auch bekannt unter Cyberkriminellen, dass das durchschnittliche Schutzniveau, anders jetzt als im Vergleich mit Kritisbetreibern wie Krankenhäusern oder Kraftwerkbetreibern oder so weiter, der nicht besonders hoch ist eben bei Beratenden. Das heißt, viele, und wissen wir ja auch, beratende Berufe, viele Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer sind, was sozusagen die IT-Sicherheit angeht, noch nicht auf dem höchsten Level unterwegs. Viele arbeiten teilweise noch relativ analog. Es werden viele Sachen ausgedruckt. Es werden die Faxgeräte noch bemüht. Wir kennen das auch. Liegt daran, dass auch auf Behördenseite häufig noch ein Fax lieber ist, als sozusagen die BEA-Nachricht, die übermittelt werden soll. Also teils noch, wie soll ich sagen, veraltete Technik im Einsatz ist und deswegen auch mögliche Angriffsquellen da sind, weil das IT-Sicherheitsniveau nicht so hoch ist. Und zuletzt, und das ist, wenn ich meine, auch einer der ausschlaggebenden Punkte, ist die Bereitschaft eines Beratenden, zum Beispiel eines Steuerberaters oder Rechtsanwalts, anders als, ich sag mal, mit anderen Berufen verglichen, die Bereitschaft, ein Lösegeld zu zahlen. Ne? Zum Bitte veröffentliche nicht die von mir gestohlenen Daten, lieber Hacker im Dark Web oder sonst wie, oder gib mir das Passwort beim Ransomware-Angriff, dass ich wieder an meine Mandantenunterlagen komme. Da ist die Bereitschaft, höher Lösegeld zu zahlen, um diesen Forderungen nachzukommen, höher als bei anderen und Berufen, bei denen die Daten eben nicht so besonders sensibel sind, man sagen kann, verzichte ich drauf, lösche ich, arbeite einfach weiter, schreibe meinen Kunden, ja, dumm gelaufen. Das kann sich, sagen wir mal, ein beratender Beruf kaum leisten.
Ja, wenn, sagen wir mal, ein Datenleck sich auftut oder ein Angriff stattgefunden hat und unsere sensiblen Daten veröffentlicht werden, was kann denn da noch kommen?
Also natürlich neben möglichen denkbaren berufsrechtlichen Konsequenzen müssen ja klar die datenschutzrechtlichen Aspekte einmal im Auge behalten. Also jeder erfolgreiche Cyberangriff, jedes Datenleck, führt natürlich zum Verstoß nach der DSGVO und solche sozusagen erfolgreiche Cyberangriffe und eben Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten sind, so sieht die DSGVO vor, innerhalb von 72 Stunden an die zuständige Aufsichtsbehörde zu melden, was doch tatsächlich auch noch viele nicht wissen. Denn daneben können daraus natürlich Schadensersatzansprüche und auch natürlich ein Bußgeldrisiko kann daraus resultieren. Das trifft jetzt nicht zwingend nur Beratende, das trifft jeden, der mit personenbezogenen Daten umgeht und da die DSGVO fällt, das ist jetzt keine Spezialität, sollte man nicht verkennen. Ich glaube, worauf du hinaus wolltest, Miram, ist, was speziell noch Berufsgeheimnisträger wie beratende Berufe eben trifft, sind mögliche denkbare strafrechtliche Konsequenzen. Als Berater, als Rechtsanwalt, als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer bin ich eben der Schweigepflicht unterworfen. Und wenn ich diese verlasse, kann das nicht nur berufsrechtliche und finanzielle Konsequenzen, sondern eben strafrechtliche Risiken beinhalten, und zwar zu denken ist da an die Verletzung der Schweigepflicht nach § 203 StGB, und die kann man bekanntlich auch durch Unterlassen begehen, indem ich es unterlasse, entsprechende adäquate Schutzmaßnahmen zu treffen und dadurch, sag mal, ja, nicht zwingend wollend, aber billigend in Kauf genommen. Ich weiß, ich habe hier die IT-Sicherheit vernachlässigt, ich habe keine Schutzmaßnahmen, ich habe keine Firewall, ich nutze keinen Virenscanner, also total sorgfaltslos, aber sehenden Auges, das einfach mal lasse und mich dann mit diesem Thema nicht beschäftige, verdränge, und dann kommt es zum Cyberangriff, Daten werden geleakt, Mandantendaten, und dann kann sich schon der ein oder andere Staatsanwalt oder Staatsanwältin Gedanken machen, ist das hier nicht irgendwie eine Straftat? Ne? Also das ist doch klar, es müsste dem Beratenden klar gewesen sein, dass er Schutzmaßnahmen zu treffen hat, hat er nicht. Da kann ein Ermittlungsverfahren auf einen zukommen. Also ein Anfangsverdacht, würde ich sagen, lässt sich da schnell bejahen wegen der Schweigepflichtsverletzung.
Voll und ganz, vor allen Dingen, wir kennen das ja aus genug anderen strafrechtlichen Normen, dass eben die Unterlassensstrafbarkeit über die Sorgfaltspflichtverletzung hergeleitet wird und für diese Sorgfaltspflichtverletzung eben die spezifischen berufsrechtlichen Vorgaben herangezogen werden oder eben technische Normen, Sicherheitsregelungen, was es gerade ist, was für den jeweiligen Bereich einschlägig ist, wo dann eben aus einem Verstoß dieser Norm oder berufsrechtlichen Regelung eben auf einen Verstoß gegen den Sorgfaltsmaßstab erschlossen wird. Also das ist ja an der Stelle, muss man sagen, jetzt kein neues Konstrukt oder keine Neuheit. Jetzt haben wir ja über die verschiedenen Konsequenzen gesprochen, die gerade auch die Beratenden trifft. Ich würde sagen, damit haben wir fast so ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt, aber ist ja nicht weiter schlimm. Wir sind ja alle sportlich. Insofern mal nach vorne gesprungen. Was sind denn diese Gefahren, von denen wir hier gesprochen haben? Was ist denn Cybercrime? Wovon sprechen wir hier überhaupt?
Wenn wir jetzt erstmal über den Begriff Cybercrime sprechen wollen, man kann da das in zwei Kategorien sozusagen unterteilen. Diesen Begriff Cybercrime im weiten Sinne und Cybercrime im engen Sinne. Also im weiten Sinne meint beispielsweise auch Straftaten, die einfach im Internet oder durch Einsatz des Internets oder von IT-Mitteln begangen werden. Das Cybercrime kann auch sein der Drogenhandel im Dark Web, der Waffenhandel oder Kryptobetrug und andere Konstellationen. Aber was wir meinen, was sozusagen für Berufsgeheimnisträger, Beratende relevant sein kann, also um Schutzmaßnahmen zu ergreifen, ist Cybercrime im engeren Sinne. Also das sind die klassischen Cyberangriffe, wie der Angriff mittels Phishing-Angriffe, Ransomware-Angriffe, DDoS-Attacken und dieser sogenannte CEO-Fraud. Also da sehe ich tatsächlich für beratende Berufe die größten Risiken eben bei diesen täglichen Angriffen durch Phishing-Angriffe, Phishing-E-Mails, CEO-Fraud, also Social-Engineering-Attacken, aber auch ja die ganz gefährlichen Lösegelderpressungsfälle von Ransomware-Attacken.
Was ist denn da jetzt besonders zu beachten mit einer beratenden Brille? Nehmen wir mal Phishing heraus. Erstens, was genau ist das und was sind hier jetzt die speziellen Fälle und auch, ich sage jetzt mal, die ganz konkreten Gefahren? Sind das dann die Anwälte, die besonders hier aufpassen müssen? Ist das mehr die Assistenz? Wen betrifft das? Was würdest du sagen, ist hier so unser typischer Beraterfall?
Ja, also erstmal ganz abstrakt, Phishing-Angriffe. Bei Phishing-Angriffen versuchen Täter eben vertrauliche Informationen, Passwörter, Kreditkarteninformationen, Zugangsdaten etc. oder Zugriff zu bekommen auf Unternehmens- bzw. Kanzlei Daten, indem sie sich als vertrauenswürdige Quelle ausgeben und also ganz praktisch gesehen, sie schreiben eine E-Mail, sie versenden eine sogenannte Phishing-E-Mail, steht dann drauf, Achtung, wichtig, wir machen jetzt eine Umfrage, könnte ja sein, ja, das ist zum Beispiel gefaked von einem Institut oder einer Kammer. Bitte machen Sie bei der Kammerumfrage mit, da ist ein Link drauf, der führt aber natürlich nicht zur offiziellen Webseite der Anwalts- oder Steuerberaterkammer, sondern zu einer fingierten Seite, bei dem muss man dann sensible Daten eintragen und schon hat der Hacker diese erhalten. Also sie versuchen, suggerieren sozusagen, eine solide, vertrauenswürdige Quelle zu sein, sind sie aber nicht. Damit sollen auch sozusagen Mitarbeitende diese E-Mails bekommen. Und das kann jeder in einer zum Beispiel Anwaltskanzlei sein. Das kann, sagen wir, vom Partner bis zum Praktikanten über die Assistenz jeder sein, der sowas sehen, jedenfalls ein E-Mail-Postfach hat. Der bekommt eine solche E-Mail, denkt, ach, das ist wichtig, da muss ich draufklicken, tut das dann und landet dann auf dieser gefälschten Website. Und die sind häufig auch wirklich sehr, sehr klug gemacht. Letztlich ein Beispiel, bei dem wirklich da so auch Emotionen getriggert werden. Das fand ich ganz interessant. Dann eine E-Mail, die angeblich vom Steuerbüro versendet wurde, ne, an eine Kanzlei mit dem Titel, ja, Gehaltsabrechnung. Und dann wird dann der Name sozusagen des Partners angeschrieben. Und es steht dann drin, ah, hier bitte die Gehaltsübersicht aller Ihrer Mitarbeitenden vom letzten Jahr als Excel-Datei. Das verschickt dann an alle Mitarbeiter.
Das ist natürlich schon schwer, dazu widerstehen, nicht drauf zu klicken, ne? Also das ist ja schon sehr gemein.
Der Impuls ist schnell da, was verdienen denn die anderen? Ich klicke da mal drauf. Dabei hat sich dann Malware versteckt, also kein Phishing-Angriff, sondern Schadsoftware, die in dieser Excel-Datei sozusagen eingebaut war. Klicke ich drauf, ist die Software, gelangt sie ins System und kann eben Ransomware sein und Daten verschlüsseln oder Spionagesoftware, verschiedenes. Aber ja, da werden sozusagen menschliche Impulse getriggert. Das ist auch eine Art von Social Engineering. Klick da drauf, ich bin freundlich, bin interessant. Und mach das. Ja, das wollen ja sozusagen die Täter, die dahinter stecken. Und meine Erfahrung ist da in letzter Zeit, wir sehen, diese E-Mails werden immer besser. Das kennst du sicher, Miriam, von früher, dass solche Phishing-Mails sehr leicht zu erkennen waren, weil sie einfach schlecht formuliert waren. Ja, da waren Tippfehler drin, Grammatikfehler. Und heute werden die immer besser. Hast du eine Idee, warum das so ist?
Ich hätte da fast eine Idee, warum es jetzt nicht mehr der nigerianische Prinz ist, der sein Erbe verteilen möchte. Aber sag du es bitte, Matti.
Ja, also auch Cyberkriminelle haben gemerkt, wenn sie E-Mails in anderen Sprachen, das bringt ja häufig nichts, eine englische E-Mail zu schreiben. Englisch können sie vielleicht. Dann sagen, nee, muss ich schon auf Deutsch schreiben, kann ich nicht so gut. Das war früher schwierig. Jetzt gibt es mittlerweile natürlich viele Übersetzungsprogramme, aber noch viel besser, die künstliche Intelligenz, die Large Language Models, die mir dann eine perfekte E-Mail ohne Tippfehler, Zeichensetzungsfehler auf Hochdeutsch formulieren mit exakt gegen dem Text, den ich haben will, ist jetzt wirklich keine Zauberei mehr. Das kriegen die jetzt hin. Eben auch welche, die es vorher sozusagen nur mit Mühe und Not geschafft haben, kriegen jetzt eine solide, gut geschriebene, grammatikalisch korrekte, sprachlich orthografisch fehlerfreie E-Mail hin. Das ist gefährlich. Ja, so, was früher noch galt, das erkennst du, wenn da zu viele Tippfehler sind in einem Satz, gilt heute nicht mehr. Ja, die KI ist auch da im Einsatz und hilft leider auch den Bösen.
Ja, und zwar in vielerlei Hinsicht. Du hast es gesagt, das ist einmal die Rechtschreibung, die kein Indikator mehr ist. Und was wir natürlich auch sehen, ist, dass es durch die KI und vor allen Dingen, ne, die wird ja durch Nutzung immer besser, viel besser schafft, speziell auf den Empfänger einzugehen. Das heißt also, wie du jetzt in deinem Beispiel wunderbar gezeigt hast, mit der Gehaltsliste, das interessiert dann natürlich in dem entsprechenden Kontext oder eben auch so etwas wie eine Bragnachricht nachzustellen. Das ist jetzt alles viel, viel einfacher möglich, eben durch das Training mit den verschiedenen Sprachmodellen. Das war vorher gar nicht da. Da war es dann eben wirklich das Erbe des nigerianischen Prinzen oder halt eben ihre Bank möchte irgendetwas von ihnen. Und in 9 von 10 Fällen war es aber die falsche Bank. Das haben wir jetzt wirklich nicht mehr. Also diese alten Warnzeichen, diese alten Red Flags, an denen es früher zu erkennen war, das funktioniert heute nicht mehr ganz so gut. Es gibt es immer noch, keine Frage. Aber es ist halt eben nicht mehr wie früher, dass das so ein leichter Einsatz war. Wenn wir jetzt aber schon beim Thema KI sind, du hast das eben schon angesprochen, den CEO-Fraud, da kann man sich ja relativ leicht vorstellen, dass das auch dank KI jetzt langsam, aber sicher mehr zum Picknick wird für die Kriminellen. Was sehen wir denn da?
Das stimmt. Diese Gefahr, die wird uns in den nächsten Jahren, wird auf uns zukommen. Es gibt schon die ersten Fälle aus den USA, bei denen sozusagen der CEO-Fraud, also kurz Erklärung, bei dem sich sozusagen der Täter ausgibt als eine Führungskraft, als sogenannter CEO, und Mitarbeitende anschreibt, anruft, jedenfalls in Kommunikation tritt, um sozusagen eine Geschichte zu erzählen, Druck auszuüben, einen Notstand oft zu suggerieren, um dann sozusagen den Mitarbeitenden zu einer Transaktion, zu einer Geldüberweisung sozusagen anzuweisen oder zu bringen. Deswegen treten diese Angriffe auch verhäuft in der Buchhaltung oder Assistenz im Sekretariat. Das wären so die Schwachpunkte, wo man CEO-Fraud ansetzen würde. Ähnlich, vielleicht kennt der eine oder andere des Zuhörer den Begriff des Enkeltricks, ne, bei dem auch sozusagen suggeriert wird, ja, ich bin der Enkel, ich habe eine Notfallsituation, ich brauche unbedingt Geld. Dasselbe gibt es halt auch im Unternehmen, nennt sich CEO-Fraud. Und da das, was noch früher mittels E-Mails und Anrufen passiert ist, wird und fängt, wie ich schon eingangs erwähnt habe, langsam an, jetzt auch durch den Einsatz von KI an besser zu werden. Und zwar nicht nur durch KI-generierte Texte, noch viel schlimmer, sondern durch KI-generierte Videos und nicht irgendwelche Videos, sondern sogenannten Deep-Fake-Videos. Also bei dem eine Person mit Hilfe von künstlicher Intelligenz nachgestellt wird. Wie kann man sich das vorstellen? Man bekommt einen Videoanruf. Na, als Mitarbeiter jetzt sagen wir in der Buchhaltung, kriege einen Videoanruf. Oh, Chef ruft an, ist mit Video. Ja, nicht nur Ton, und ich gehe da dran, öffne das Video und ich sehe ihn tatsächlich und der bewegt sich und er bewegt auch seinen Mund und tatsächlich ist auch seine Stimme und ich sage, das muss der sein, aber nein, da sitzt eigentlich jemand anders dahinter, und zu der Cyberkriminelle, und der wird dann auf sein Gesicht, das Gesicht des Chefs projiziert und mittels künstlicher Intelligenz sozusagen live dargestellt. Wirklich unheimlich und aber nicht mehr Zukunftsmusik, sondern wer das googelt, es gibt schon sehr viele lustige, auch Deepfake-Videos im Internet zu sehen, aber auch Cyberkriminelle haben das entdeckt und werden das in Zukunft einsetzen.
Das ist tatsächlich ein, ich sage jetzt mal, sehr kritisches Drohszenario, denn hier wirklich dahinter zu steigen, dass mein Gegenüber nicht derjenige ist, der zu sein scheint, da muss natürlich schon einiges passieren, dass man das merkt. Das bringt mich dann auch direkt zum nächsten Punkt. Jetzt haben wir so schön die berufsrechtlichen Pflichten und was bei Verletzungen droht und wie überhaupt auch eine Verletzung passieren kann besprochen. Jetzt interessiert natürlich unsere Zuhörer ganz besonders, was mache ich denn? Wie kann ich mich aufstellen? Was soll ich tun? Was sind die Best Practice in der IT-Sicherheit, gerade für Beratende, damit das eben nicht passiert, damit sich diese Drohszenarien, die wir jetzt gerade besprochen haben, nicht realisieren? Oder wenn sie sich doch realisieren oder in Realisierung sind, wie reagiere ich?
Das war jetzt der Angstpart sozusagen, also nicht den immer gerade, den haben wir jetzt geschafft. Jetzt kommt der Fun-Part oder der positive, was kann man denn tun? Und es ist nicht so, dass es nichts gibt und man da hilflos sozusagen diesen Gefahren ausgesetzt ist. Nein, man kann was tun. Und zwar, klar, es gibt keine Allzwecklösung für jedermann. Ja, das kommt auf viele verschiedene Faktoren an. Wie groß ist die Kanzlei? Wie viele Mitarbeiter gibt es da? Welche IT kommt zum Einsatz? Aber grundsätzlich kann man sagen, man braucht ein angemessenes IT-Sicherheitskonzept. Das kann verschiedenartig aussehen, aber es gibt, sag mal, so ein paar Best-Practice-Tipps, was ein, ich nenne es mal, solides Grund-IT-Sicherheitskonzept beinhalten sollte, so eine Art Mindeststandards auch. Nochmal, obwohl es für uns Anwälte und Steuerberater das noch nicht ganz konkret gibt, ne, was gehört denn dazu oder nicht, anders nochmal wie bei den Ärzten. Ich meine aber in die Zukunft, in die Glaskugel geschaut, es wird auch für uns kommen, so eine Frage der Zeit. Aber schon heute kann man sich damit auseinandersetzen und sagen, es gibt so ein paar Basics, die sollte ich auf jeden Fall haben. Dazu gehört eben dieses solide Grund, dieses IT-Sicherheitskonzept, was an allererster Stelle so etwas wie eine IT-Compliance oder IT-Sicherheitsrichtlinie beinhalten sollte. Also ein Textdokument, in dem sozusagen verpflichtend aufgeschrieben ist, wie das IT-Konzept in der Kanzlei aussieht, was alles dazugehört, und dass diese IT-Richtlinie jedem Mitarbeitenden bekannt ist, Teil des Onboarding-Prozesses ist, dass man die liest, zur Kenntnis nimmt, regelmäßig dazu geschult wird und dass jedem das bewusst ist erstmal. Was haben wir denn in der Kanzlei? Wie soll ich umgehen mit Hard- und Software? Und ganz wichtig, kann ein Teil der Richtlinie sein, kann ein separates Dokument, zum Beispiel eine Passwortrichtlinie hat. Ja, und ich sage, das Passwort ist immer Name der Kanzlei, 1, 2, 3, 4 dahinter und überall gleich, ne, sondern dass man Standards hat wie mindestens 8, 10, 16 Zeichen, Sonderzeichen müssen auch verwendet werden, niemals das zweite Passwort, dasselbe Passwort für zwei verschiedene Sachen benutzen, etc. pp. Also ein Passwort, solide Passwortrichtlinie ist uns auch ein Mindeststandard, gehört dazu.
Das ist natürlich eine ganz schöne Anforderung. Jetzt an der Stelle direkt die Best-Practice-Frage hinterher. Wie soll sich das jemand merken? Also wenn ich mir allein angucke, wie viele Zugänge ich habe, das funktioniert nicht, da überall ein separates Passwort. Also funktioniert schon, aber dann ist halt mein Bildschirm voll mit Post-its, wo sämtliche Passwörter draufstehen. Das wird es ja auch nicht gewesen sein.
Ja, dafür gibt es mittlerweile Lösungen, und zwar Softwarelösungen. Wir haben das in der Kanzlei kürzlich auch eingeführt. Miriam hat diese Frage natürlich bewusst gestellt, weil sie weiß auch, dass wir einen Passwortmanager haben. kann ich nur empfehlen, Software einzusetzen. Ja, also nicht Passwörter in irgendeinem Büchlein oder in einer Excel-Tabelle oder Word-Dokument irgendwo speichern, sondern einen Passwort-Safe zu nutzen innerhalb der Kanzlei, Anwaltskanzlei, Steuerberater. Das ist ein Programm, was sich sozusagen immer mit Systemstart öffnet, was man mit einem Masterpasswort freigibt, und dort sind die ganzen Passwörter in einem sicheren Safe gespeichert, werden synchronisiert, sozusagen bei jedem Mitarbeiter live. Ich habe die Möglichkeit, die zu verändern. Ich weiß, wenn ein Mitarbeiter ausscheidet, dass die dann geändert werden müssen, kann ich dann auch sozusagen dezentral auslösen. Ich kann sie aktualisieren, ich kann sehen, entsprechen sie alle meiner Richtlinie oder ist irgendwo ein Passwort, was nicht den Mindeststandards entspricht? Und auch ganz schön, ich kann auch überwachen, ob eins der mir von mir vergebenen Passwörter vielleicht geleakt wurde, im Dark Web mittlerweile bekannt ist als Passwort. Und das jedenfalls habe es dann in der Hand, ne, zentral steuern und eben damit sicher gehen, okay, es werden wirklich auch nur sichere Passwörter benutzt, die der Richtlinie eben entsprechen. Da hilft so eine Softwarelösung. Gibt es viele Anbieter, wenn wir jetzt hier keine Werbung für einen ganz bestimmten machen. Gibt auch tatsächlich von Apple und Windows selbst schon auch Lösungen, aber es gibt auch von Drittanbietern ganz tolle Programme, die auch DSGVO-kompatibel sind, also auch vereinbar sind und nicht mit Hosting außerhalb von Europa verbunden, sondern in Deutschland. Wen es interessiert, wir können da gerne Empfehlungen aussprechen. Aber so ein Passwort-Safe, das wäre so eine ganz klare, praktische Empfehlung, die auch nicht viel kostet, schnell gemacht, und man hat das Passwort-Thema auf jeden Fall schon mal im Griff.
Und gerade auch vor dem Hintergrund, du sagtest das eben, Ausscheiden von Mitarbeitern, Offboarding oder Exit Management. Das wird gerne unterschätzt von Beratenden, dass natürlich die Vertraulichkeit, wenn jemand die Kanzlei verlässt, dann auch gegenüber dieser Person wirklich sicherzustellen ist, dass der wirklich von allem abgekappt wird. Und gerade mit so einem Tool ist das halt wirklich einfach nur ein Klick. Und dann kann der eben mit seinen bisherigen Credentials sich nicht mehr zugreifen, wo er vorher drauf Zugriff hatte. Und das ist einfach wirklich so einfach gemacht und bringt einen so viel mehr an Sicherheit. Und ehrlicherweise finde ich, es ist auch, deswegen mag ich solche Tools tatsächlich wirklich gerne, weil es eben mehr Sicherheit bringt und, das ist nicht oft der Fall, mehr Komfort. Und das ist natürlich echt super, weil man muss eben nicht x verschiedene Passwörter sich merken oder eingeben, sondern ich habe mein eines Masterpasswort und das war's. Okay, also wir haben die IT-Richtlinie, wir haben auf jeden Fall eine Passwortrichtlinie, idealerweise ein Passwortmanager, damit auch der Passwortrichtlinie entsprochen werden kann. Was haben wir noch?
Dazu gehört, also das sind sozusagen jetzt die Soft-Lösungen wie Richtlinien und Vorgaben, und sozusagen auch dazu gehört auch das Thema der Schulung der Mitarbeiter, und sozusagen zu den harten Themen. Die gehen tatsächlich Hand in Hand eigentlich mit einem guten IT-Dienstleister. So etwas wie ein ordentliches Patch-Management, ja, dass da jemand Sorge für trägt, ein Monitoring macht, dass alle Geräte auf dem neuesten Stand sind, nicht irgendwie Updates verschoben werden oder ignoriert werden, weggeklickt, sondern regelmäßig Geräte, also Endgeräte, Notebook-Server, aber auch Smartphones etc., jegliche im Einsatz befindliche IT auf dem neuesten Stand gehalten wird. Das ist einer. Das andere ist auch der Einsatz einer ordentlichen Firewall, die eben Angriff von außen blockt. Antivirensoftware auch ganz wichtig, klar, Klassiker, kennt man schon seit vielen Jahren, aber auch da gibt es bessere und schlechtere Lösungen. Aber dann ordentlichen Antivirensoftware kanzleiweit ist wichtig. Auch ein Spamfilter, ne, ein Spamfilter für E-Mails, das ist schon mal eine Möglichkeit, um, sagen wir, die vorhin erwähnten Phishing-Angriffe da viele schon rauszufiltern. Also Phishing-Mails, diese Mittel unterstützt eben mit einem Spamfilter ausgesiebt werden. Klar, hat immer den Nachteil, vielleicht, wenn er zu aggressiv eingestellt ist und zu viel rausfischt, dass dann eine oder andere Mandatsanfrage da dann verschwindet, dann muss es eben eine Möglichkeit geben, dass ich sozusagen in diesen Quarantänebereich, so heißt es dabei, ins Spamfilter mal reinschauen kann. Und noch jemand regelmäßig reinschauen, ist dann nicht vielleicht doch versehentlich irgendwas rausgefischt worden. Aber ich würde mich da immer für aussprechen, immer lieber ein bisschen zu scharf einstellen, mehr gefährliche E-Mails rauslöschen und dann dem Angriff entgehen, als dass ich dann jetzt nicht ad hoc sofort eine E-Mail, die vielleicht doch ungefährlich war, übersehen habe. Kann halt passieren, aber das ist natürlich ein notwendiges Übel, das man eingehen muss. Ja. Daneben noch haben wir noch ein Account Management, ja, dass Benutzerrechte, Administratorenrechte gepflegt, gewartet werden. Und wie du es auch gesagt hast, eben Offboarding. Es kennt wahrscheinlich deine oder andere Kollege oder Kollegin, dass da trotzdem noch irgendwie, ich sag mal, Karteileichen rumschwirren, Mitarbeitende, die schon längst die Kanzlei verlassen wurden, immer noch einen Account haben, Zugriffsrechte haben, die Passwörter wurden nie geändert. Sowas ist total wichtig, ja, beim Offboarding, da auch nicht nur beim Onboarding, da sind natürlich alle wach und so, oh, neuer Kollege, Kollegin, wir machen jetzt alles möglich, aber auch wenn jemand die Kanzlei verlässt, dass das ordentlich und sauber gelöst wird. Ja, und dann Backup-Strategie, total wichtig, ein gutes Backup-Konzept, also noch ein Dienstleister, der das mitmacht, ja, und nicht Backups irgendwie an einem Ort auf einer Datei oder einem externen Laufwerk speichern oder noch irgendwelchen Kassetten oder sowas, sondern am besten ein Konzept, was sozusagen mehrere Backups beinhaltet an verschiedenen Orten. Also man kann dann drüber nachdenken, natürlich ein Backup auf einem Netzlaufwerk durchzuführen regelmäßig, was eben verbunden ist mit dem Netzwerk, aber dann noch ein dezentrales in der Cloud zusätzlich als Absicherung und wenn man das noch möchte, noch ein Offline-Backup, ne, was nicht angeschlossen ist ans Netzwerk, also mal einmal im Monat Daten auf den Datenträger kopieren und den nochmal irgendwo in einem Safe sichern oder sowas. Aber auf jeden Fall ein solides auch Konzept, das auch beinhaltet, regelmäßig in Backups durchzuführen. Dass, falls es doch zum Worst-Case-Szenario kommt und man Angriff erfolgreich wird und Daten verschlüsselt werden, es auf jeden Fall möglich ist, auf einen vorherigen Stand möglichst schnell zurückzuspringen, wieder arbeitsfähig zu sein, weil nichts ist teurer als nicht arbeiten zu können über viele Tage oder im schlimmsten Fall Wochen als Kanzlei und damit erhebliche Umsatzeinbußen zu erzielen. Und da ist deswegen so ein Argument eben dafür, genügend Ressourcen vorzuhalten und in die IT-Sicherheit zu investieren, damit man irgendwie diesen Worst Case vermeiden kann.
Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den du da bringst. Wir haben ja vorhin ganz viel eben von angemessen Risikoabwägung und derlei gesprochen. Das bedeutet natürlich auch Thema Best Practice und ein gutes Grundkonzept zu haben. Ich muss wissen, wie lange brauche ich, wenn jetzt alle Rechner infiziert sind, wie lange brauche ich, um wieder up and running zu sein? Und Das sagt dann eben auch, wie meine Backup-Strategie aussehen soll. Und dafür muss ich dann eben auch Sorge tragen, dass das alles entsprechend vorhanden ist. Das sind so ein bisschen die Parameter, die man da berücksichtigen muss. Und eben auch diese finanziellen Schäden, die dazu kommen. Klar, wir können eben durch eine Cybersecurity-Versicherung kann man da auch noch viel abdecken. Aber hier auch, und ich denke, das ist auch etwas, wie die meisten von uns als Beratende auch letztlich ihr Schutzniveau anheben werden. Du sagtest, bei den Kassenärzten ist es schon Pflicht über die Verordnung. Bei uns ist es noch nicht Pflicht. Ich weiß gar nicht, ob es letztlich wirklich über die Berufspflichten geregelt werden wird oder nicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, eine Cybersecurity-Versicherung, die meisten davon stellen bestimmte Anforderungen an dafür, dass sie greifen, dass sie letztlich für Schäden auch wirklich aufkommen. Und da gehört dann eben dazu, dass man in der Regel im Rahmen des Vertrages zugesichert hat, die von dir alle genannten Maßnahmen bereits ergriffen zu haben. Hat man das nicht, haben wir ja eine typische Obliegenheitsverletzung und dann kann eine Versicherung sich natürlich ganz einfach aus der Deckung lossagen und dann steht man halt wirklich sehr, sehr nackt da am Ende. Und deswegen ist es auch wirklich in jedermanns Interesse, hier für ein entsprechendes Schutzniveau zu sorgen.
Ja, sehr richtig und wichtig, was du sagst, Miriam. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass diese Versicherungen sinnvoll sind, ja, um eben diese finanziellen Schäden abfedern zu können, zumal die auch, gute Versicherer, auch für den schlimmen Fall eines Ransomware-Angriffs auch Forensikteams zur Verfügung stellen und Hilfe leisten. Aber du sagst, entweder verweigern sie die Deckung oder sie versichern einen gar nicht, wenn man nicht mal ein Grundkonzept hat. Also das war früher auch anders. Früher haben sie noch fast jeden versichert. Jetzt fragen sie danach. Mhm. Habt ihr eine IT-Sicherheitsrichtlinie? Gibt es die? Schickt die mal bitte rüber. Mhm. Habt ihr ein Patch-Management? Habt ihr eine Firewall? Habt ihr eine Passwortrichtlinie? Wenn ich das gar nicht liefern kann, dann werde ich gar nicht erst versichert. Deswegen, ach, das nochmal ein absoluter pro Punkt zu sagen, ich setze mich auseinander, ich werde zumindest diese Basisanforderung, die der Versicherer auch liefert, auf Nachfrage, was ist denn hier Best Practice, was brauche ich denn mindestens, und diesen Standard erstmal einhält. Nicht nur, weil man dann besser schlafen kann, weil die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs niedriger ist, sondern auch noch dazu, wenn es passiert, weil zu 100% kann man es nie verhindern. Ja, es gibt nicht das beste Konzept, was zu 100%ige Sicherheit garantiert. Aber wenn ich zumindest weiß, wenn es passiert, dann habe ich eine Versicherung und die hilft mir, diese Schäden zu beseitigen, und so gibt mir auch noch Personal und Teams, die mir dann beim Entschlüsseln von verschlüsselten Daten helfen, etc. Das ist auf jeden Fall dann beruhigend, das eigene Gewissen.
Jetzt haben wir uns ja die, ich sage jetzt mal, Software und die Hardware angeguckt, um bezüglich der Cybersicherheit gut aufgestellt zu sein. Jetzt haben wir aber einen großen Faktor noch nicht betrachtet. Und wie wir beide wissen, ist das der häufigste Einfallsfaktor für Cyberattacks, nämlich der Faktor Mensch. Was schlägst du da vor? Was ist hier die Best Practice?
Der Faktor Mensch, das ist tatsächlich schwächste Glied. Ne? Die beste Hard- und Software, du sagst, hilft nichts. Den Menschen kann man leichter manipulieren, und wenn ich das schaffe, dann bin ich drin. Stichwort CEO-Fraud und anderes. Da kann man auch was tun. Und das Stichwort ist da die Awareness schärfen. Und wie geht das? Durch Schulung. Also Schulung von Mitarbeitenden, einmal beim Onboarding, also in den Onboarding-Prozess, Schulung zum Thema IT-Sicherheit einbauen, aber auch darüber hinaus, weil langjährige Mitarbeiter, die einmal so eine Schulung gemacht haben vor 5 Jahren, technischer Fortschritt, hatten wir vorhin, geht voran, auch regelmäßig solche IT-Sicherheitsschulen durchzuführen. Und das war vielleicht früher kompliziert, dass man da irgendwie Experten holen muss, um das durchzuführen, IT-Dienstleister und Cybersicherheitsexperten. Mittlerweile gibt es auch ein bisschen, also wenn die vielleicht nicht auf demselben Niveau, aber es gibt, ist das Entry-Level auf jeden Fall niedriger mit Dienstleistern, die das online machen. Also wir selbst benutzen auch in der Kanzlei eine Schulungssoftware, die einerseits aus einem Teil besteht, das sind Schulungsvideos mit auch Fragen, die am Ende gestellt werden, was man in diesem Video gesehen hat, zu verschiedenen Themen, die aus dem Bereich Cybersicherheit, auch Datenschutz ist auch dabei. Da wird auch, werden die verschiedenen Angriffsarten erklärt den Mitarbeitenden, wie funktioniert ein Ransomware-Angriff, wie funktioniert ein Phishing-Angriff, wie erkenne ich eine Phishing-E-Mail, was mache ich mit einer Phishing-E-Mail. Also solche Schulungsvideos, die man sozusagen im Onboarding-Prozess einbinden kann. Sehr sinnvoll, gerade für Mitarbeitende, die vielleicht noch nicht so technisch versiert sind, davon nichts gehört haben, absolutes Must-Have. Und das andere Schöne, was es auch gibt, nutzen wir auch, empfehlenswert, sind sozusagen Phishing-Simulatoren. Bieten meistens die Programme auch an. Und Phishing-Simulator sind nichts anderes als keine echten Phishing-E-Mails, aber gut geschriebene E-Mails, die aussehen, also die in einer Phishing-E-Mail sozusagen simulieren, zu versenden mit einem Zufallsprinzip an verschiedene Mitarbeitende. Und die sind dann gefragt, eben diese zu erkennen, ohne dass sie wissen, dass eine Phishing-E-Mail ist. Und dann kann ich sozusagen abprüfen, weiß der Mitarbeitende, ist er sensibilisiert für das Thema. Und checken kann man das, indem es eine zentrale E-Mail-Adresse gibt, die überprüft Phishing-E-Mails. Dahin hat der Mitarbeitende diese E-Mail weiterzuleiten, und dann bekommt er eine Rückmeldung, handelt es sich um eine Phishing-E-Mail, ja oder nein. Und wenn er tatsächlich diese simulierten Phishing-E-Mails erkennt, dann gibt es dann eine Belohnung, dann gibt es Auszeichnungen und wird gesagt, super, Sie haben eine Phishing-E-Mail erkannt, gut gemacht. Also das kann man auch simulieren, kann ich sagen aus eigener Erfahrung, macht auch ein bisschen Spaß, aber gibt sozusagen nichts Besseres als die Mitarbeitende, und da fängt es auch beim Praktikanten, der nur 2 Monate da ist oder sowas, an, bis hin zum Partner, der sagt, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen, mal so ein Video angucken und dann in diesem Simulator ein paar Phishing-E-Mails raussortieren, anschauen, dann ist man auf jeden Fall gewappnet, und hat sozusagen die Awareness im Unternehmen oder in der Kanzlei gestärkt, wenn man sowas einsetzt.
Es ist vor allen Dingen auch so eine schöne, einfache, auch kurzweilige Variante, um einfach da die Erinnerung frisch zu halten, weil diese E-Mails gehen raus, jemand klickt dann doch drauf, weil er es nicht erkennt, und kriegt dann direkt einen Oho-Moment, und auf einmal erinnert sich er wieder, oder war ja was. Oder eben andersherum, bekommt die Bestätigung, dass er mit seiner Awareness genau richtig gelegen hat und weiß Bescheid, dass er da gut steht. Jetzt ist aber natürlich, wir haben, glaube ich, ziemlich alle Aspekte abgegriffen, aber jetzt wissen wir beide ja auch eben, viele dieser Phishing-E-Mails sind erfolgreich. Credentials, also Benutzernamen, Passwörter werden geleakt. Bin ich denn jetzt sicher? Bin ich gut aufgestellt? Bin ich nicht gut aufgestellt? Was schlägst du vor? Was kann man da machen?
Ja, wenn man dann noch eins draufsetzen möchte, vielleicht sogar das i-Tüpfelchen, IT-Sicherheit, gibt es noch die Möglichkeit einer Überwachung des Dark Webs oder dieser dunklen Kanäle. Nennt sich Dark Web Monitoring. Da gibt es auch Dienstleister, so etwas anbieten. Funktioniert wie folgt. Ich beauftrage den Dienstleister mit der Überwachung des Dark Webs nach meiner Kanzlei. Das heißt, ich gebe den Informationen meiner Kanzlei, das heißt den Namen der Kanzlei, E-Mail-Adressen etc. dem Dienstleister und der scannt, jetzt vereinfacht, das Dark Web, aber nicht nur das, sondern auch Telegram-Chats und Internetforen nach eben den Kanzleinamen, der Steuerkanzlei, der Anwaltskanzlei, die ich ihm zur Verfügung gestellt habe. Und wenn irgendwo mal der Name, sag mal Kanzlei Müller, aufploppt, ne, in irgendeinem Chat und ein Hacker sagt, hey, ich habe hier Zugangsdaten der Kanzlei Müller gehackt, wer möchte die kaufen? Also funktioniert das dort für den Preis, dann taucht das im Monitoring auf. Ich kriege einen Hinweis, Achtung, E-Mail-Adresse, Max Müller, Kanzlei Müller, wurde geleakt, ist im Dark Web aufgetaucht, wird für 200 US-Dollar verkauft oder für 0,000x Bitcoin. Und dann weiß ich als Betroffener, oh Mist, da hat wohl jemand Daten von uns abgesaugt. Wir müssen schnell Passwörter ändern, die E-Mail-Adresse ändern, wie auch immer, jedenfalls reagieren. Das gibt es. Ja, Dark Web Monitoring wird übrigens auch genutzt, um sozusagen Geschäftsgeheimnisse zu überwachen. Ja, auch für Unternehmen außerhalb der Beratungsberufe kann ich sehen, also überprüfen lassen, sind eigentlich vielleicht meine Markendaten, werden die irgendwo verletzt oder meine Blaupausen für meine Erfindungen, tauchen die irgendwo auf. Kann man auch machen, aber einfach für den zusätzlichen Schutz vor Cyberangriffen kann ich auch so einen Dienstleister beauftragen, mich zu überwachen.
Das ist nun wirklich spannend. Der letzte finale Reality-Check, wie es aussieht mit der IT-Sicherheit. Danke dir, lieber Matti. Vielen lieben Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, Sie konnten einige neue und wichtige Informationen und vielleicht auch etwas Inspiration für Ihre eigene IT-Sicherheit mitnehmen. Und denken Sie dran, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich wie immer jederzeit gerne unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Machen Sie es gut.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.